Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 114. Folge. Ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, 114 Folgen, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und ich habe immer noch großen Spaß zu sagen, vor allen Dingen am Anfang, herzlich willkommen, meine geschätzte Kollegin Olivia Best.
Hallo, ich wollte fast sagen guten Morgen, aber wir haben ja schon Mittag, ne?
Jo, hier auch.
114 Folgen auf dem Tacho und wir sind noch lange nicht am Ende. Nee. Ja, freue mich, dass wir jetzt nach Ostern, ne? Hoffentlich hast du fleißig Eier gesucht.
Bisschen. Also bisschen. Am Ende sind es ja vor allen Dingen die entspannten Momente, zum Beispiel mit der Familie und weniger die Schokoeier, aber die gab es natürlich auch. Ich nehme mal an, bei dir auch.
Ja, natürlich. Und gutes Essen. Also eigentlich wie das ganze Wochenende geschlemmt, ne? Deswegen ist gut, dass Ostern jetzt rum ist.
Na, dann kannst du jetzt ja die Woche über wieder Sport treiben.
Richtig, ja. Beim Thema Sport sind wir auch schon richtig angekommen. Bin ja heute auch wieder sportlich mit dabei.
Ja, wobei ich möchte gerne noch mal kurz zurückblicken. Letztes Mal haben wir ja das Thema Schwimmen gehabt. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich beeindruckend und es hat auch richtig Bock gebracht, so sich mit dem Thema Schwimmen mal auseinanderzusetzen, weil auch der Schwimmsport, muss man ja sagen, in Deutschland, ist mal auch abgesehen von WM und Olympia, auch oft unterbelichtet ist, muss ich sagen.
Ja, absolut. Geht total unter und ist ja eine doch sehr gelenkschonende Sportart, die eigentlich ja jeder ausüben kann. Deswegen war es ja mega spannend. Ja. Und ja, wir wollen jetzt natürlich, heute gehen wir quasi vom Schwimmen wieder an den Schläger.
Ja, an die Krücke, kann man sagen.
An die Krücke. Weiß ich jetzt nicht, ob unser heutiger Gast dazu stimmt, aber...
Ah, mein Neffe, der ist Hockeyspieler, der sagt auch immer Krücke. Ich glaube, das geht durch. So.
Das ist in Ordnung. Und wir hatten ja tatsächlich, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen im Hockey schon drin gewesen. Ne? Wir haben, wenn ich mal zurück überlege, Folge 94, ist jetzt auch schon ein bisschen näher, hatten wir mit dem Cheftrainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, mit dem André Henning, gesprochen.
Ja, ich erinnere mich gut, aus gutem Grund, weil ich sag mal, letztes Jahr sind die da mal eben Weltmeister geworden. Also da gab es einiges zu besprechen.
Ja, definitiv. Und wir hatten ja schon mal Moritz Fürster auch bei uns im Podcast, der uns über die eine oder andere Bierdusche schon erzählt hat.
Ja, das ist dann noch ein bisschen länger her. Aber ich meine, klar, da liegt nahe, da wird es jetzt mal Zeit für eine Hockey-Dame, ne?
Ja, du sagst es. Und die heutige Hockey-Dame ist ja auch ein wichtiger Teil der Danas. Da wollen wir natürlich nachher nochmal mehr von hören. Das ist ja der Spitzname der Damen der Hockey-Nationalmannschaft.
Gibt es übrigens auch eine ganz coole Reportage, hat eine Mitspielerin sozusagen produziert. Sehr empfehlenswert, können wir den Hörerinnen und Hörern gleich an die Hand oder ans Herz legen, dass man da mal reinhorcht und reinschaut, vor allen Dingen auch bei YouTube gibt es das.
Ja, definitiv. Also unmittelbar nach unserem Podcast dürfen dann die ZuhörerInnen auch die Reportage einschalten.
Ja, absolut. Und ich schalte die immer ein, weil meine Frau heißt nämlich Dana.
Natürlich.
Ist so. Ja, dann wollen wir doch gar nicht die Hörerinnen und Hörer länger warten lassen und unseren heutigen Gast herzlich vorstellen. Ihre Karriere begann bei den Zehlendorfer Wespen, wo sie heute auch wieder in der Bundesliga aktiv ist. Sie ist gebürtige Berlinerin. Und sie ist mehrfache deutsche Meisterin im Hallenhockey und auch im Feld hat sie den Titel auch schon mal gewonnen. Hat als Nationalspielerin bisher an 2 Olympischen Spielen teilgenommen und auch als Nationalspieler schon über 100 Länderspiele bestritten. Naja, und jetzt blicken wir natürlich auf die dritten Olympischen Spiele mit ihr. Und vorab begrüßen wir sie ganz herzlich und freuen uns, dass sie jetzt uns zugeschaltet sein müsste. Herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Charlotte Stappenhorst. Moin!
Moin, vielen Dank für eure Einleitung. Krücke darf man sagen, ist okay.
Sehr gut, Glück gehabt.
Gerne.
Ja. Ja, hallo Charlotte, auch von meiner Seite, schön, dass du da bist. Wollen wir ja direkt mal geschmeidig hier starten. Ich weiß gar nicht, ob Charlotte dich überhaupt so viele nennen oder ob dich die meisten Stapi nennen. Wie ist das, wie schaut's aus bei dir im Umkreis?
Ja, das ist richtig. Also ich werde beim Hockey in der Tat Stapi genannt und bin auch, glaube ich, ehrlicherweise, seit ich in, weiß ich nicht, 13, 14, da gab es irgendwann mal 3 Charlotten im Team und da musste dann schnell ein Spitzname her. Und deswegen auf dem Hockeyplatz ist das absolut richtig. Und ich würde sagen, das ist beruflich mein Name, privat zu Hause bin ich dann trotzdem Charlotte.
Wenn die Eltern rufen, dann ist es dann doch die Charlotte.
Dann ist aber, genau, dann ist kritisch, wenn Charlotte gerufen wird, aber nein. Also es ist, ich merke, dass es manchmal habe ich das Gefühl, es sind zwei Persönlichkeiten. Ich bin, die eine Seite ist natürlich Stapi, die Profisportlerin, und die andere Seite Charlotte, die Architektur studiert und ihren Master machen möchte. Es ist manchmal unterschiedlich. Was manchmal ganz cool ist, ja, manchmal verliere ich mich etwas in den einzelnen Persönlichkeiten, würde ich behaupten.
Das ist interessant. Da muss ich gleich mal nachfragen. Hatten deine Eltern denn noch einen anderen Spitznamen? Weil du gerade sagst, dass du mit Charlotte gesagt wurde, hattest du dann immer Angst, dass du was ausgefressen hast?
Ja, genau. Also wenn der echte Name lief viel, dann ist immer so Achtung, Achtung. allerdings bin ich eine von vier. Meine drei Brüder waren eigentlich immer eher die Hauptschuldigen. Deswegen konnte ich mich da... Der Name ist nicht so häufig gefallen, sagen wir es so.
Sehr gut. Sehr schön. Ja, wir sind natürlich ganz neugierig. Ich hoffe, du hast Ostern gut überstanden und wollen natürlich erstmal erfahren, von wo aus sprichst du denn jetzt gerade mit uns? Hast du das Training unterbrochen oder stehen heute noch Trainingseinheiten an?
Ich bin zu Hause in Berlin. Wir haben zurzeit eine ganz normale Bundesliga-Saison. Die Rückrunde hatte vor anderthalb Wochen angefangen, sodass wir jetzt unter der Woche immer in jeweiligen Städten, also ich jetzt zu dem in Berlin trainiere und an den Wochenenden dann Bundesligaspiele in ganz Deutschland. Aber deswegen bin ich jetzt gerade, sitze ich auf dem Sofa zu Hause und spreche mit euch.
Ja, das klingt gut. Das heißt, das Osterwochenende jetzt aber auch frei gehabt von Spielen wahrscheinlich.
Wir hatten das Osterwochenende frei. Es gab zwei Mannschaften, die mit einigen Nationalspielerinnen bestückt den Europapokal gespielt hatten. Und ich bin aber eine von denjenigen, die zum Glück mal frei hatte und es auch sehr doll genossen hat.
Mhm. Ja, du bist ja auch viel auf Achse, da wollen wir nachher natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt aber gerne erst nochmal einen Blick auf den Hobbysport im Allgemeinen werfen. Also wenn wir jetzt mal schauen, dass es ja ungefähr 80.000 aktive Hockeyspieler plus minus in Deutschland gibt, davon natürlich der geringere Teil an Frauen. Und das jetzt mal so vergleicht, also ja, leider muss man es ja oft mit dem Fußball vergleichen. Und da jetzt mal schaut, dass es quasi mehr als 6 Millionen Fußballer gibt, ist ja Hockey schon so kein typischer Sport, der jetzt zum Beispiel in der Schule gespielt wird oder jetzt nicht unter den drei Sportarten in der Schule gespielt wird. War wahrscheinlich bei dir jetzt ähnlich. Das heißt, man übt es ja nicht so alltäglich aus. Wie kommt man da zum Hockeysport, wenn man jetzt nicht ausgerechnet vielleicht wie du in eine typische Hockeyfamilie geboren ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben das große, ich würde sagen, Problem in Anführungszeichen. Wir haben ja doch einiges auch an Equipment, was man irgendwie dafür braucht. Dadurch ist die Schwelle irgendwie manchmal ein bisschen höher, habe ich das Gefühl, vor allem in Schulen. Ich hatte damals keinen Kontakt mit Schulhockey. Es gab andere Mitspielerinnen von mir, die das ähnlich, beziehungsweise auch erst durch irgendwie Geschwister. Dadurch nennt man das bei uns ja auch irgendwie immer so einen Familiensport. Die Schwelle ist, glaube ich, zu hoch. Also den Fußball in die Mitte zu legen und den Kindern zu sagen, bitte, macht, was ihr wollt, ist irgendwie ein bisschen geringer als den Hockeyschläger, die Schienbeinschoner, am besten noch einen Mundschutz, weil sonst hast du da noch irgendwie einen, also das ist, finde ich, ist mit Sicherheit ein Grund, weswegen Hockey nicht so richtig nahbar oder nicht so weit verbreitet ist. Ich muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass die Mitgliedsbeiträge in Hockeyvereinen auch jetzt, glaube ich, nicht gerade günstig sind. Sodass das eventuell halt wirklich auch einfach eine Geldfrage ist, was total schade ist. Wir versuchen jetzt bei uns im Verein immer wieder in auch Schulen reinzugehen und einfach mal ein bisschen zu, das irgendwie näher zu bringen und vielleicht Kinder abzuwerben, weil ich kann das nur jedem am Herz legen, das ist wirklich eine ganz fabelhafte Sportart.
Ja, definitiv. Ja, ich meine, in der Schule ist es wahrscheinlich auch oft das Problem, dass es schon auch ein bisschen mit einer Technik zusammenhängt, ne? Also wie hält man den Schläger weiter oben, weiter unten, welche Seiten? Da ist es, wie du sagst, mit dem Fußball natürlich ein bisschen leichter. Den legt man einfach in die Mitte und kickt ihn halt ein bisschen am Fuß entlang, ne?
Ich möchte bei dem Schläger nochmal einhaken, weil das ist ja auch ein interessanter Punkt. Ich meine, sicherlich am Anfang noch nicht, aber die Krücken, um nochmal dabei zu bleiben, die kosten ja auch einiges. Also so ein Hockeyschläger kostet mindestens mehrere hundert Euro. So in dem Rahmen oder sogar mehr, ne? Kannst du das bestätigen?
Ja, absolut. Also so ein Erwachsenenschläger, da kann man schon richtig viel Geld investieren. Bei den Kindern würde ich jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt keine genauen Preise, aber da gibt es bis 50 Euro kann man das auch, und kann man auch einen kriegen. Also das, ja, das ist auf jeden Fall natürlich eine Menge Geld, aber das, man, das geht schon. Und es gibt auch die Möglichkeit in den Vereinen jeweils dann mal, wenn man das mal ausprobieren wollen würde, einfach mal nachzufragen, und die haben dann da sicherlich einen über, mit dem man das einfach mal ausprobieren kann. Also da soll es auf gar keinen Fall dran scheitern, aber das ist natürlich, ja, es ist einfach, es ist eine Stange Geld, die man da jeweils investieren muss, vor allem wenn die Kinder ja bekanntlich ein bisschen wachsen und man dann immer mal wieder einen neuen braucht. Ja.
Klar. Und aus was Material ist so ein Schläger? Gibt es da mehrere unterschiedliche Materialien?
Ja, ganz unterschiedlich. Früher waren es reine Holzschläger, inzwischen ist es eine Kombination aus Carbon und Kunststoff. Also es gibt von bis, würde ich sagen. Also es ist schon, je härter meiner Meinung nach, desto angenehmer für Torschüsse, weil sie dann besonders hart sind.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachwuchs zu sprechen kommen, weil du es eben auch gesagt hast, dass ihr bei euch im Verein schon auch schaut, dass ihr Kinder, sag ich mal, an den Sport rantragt. Wie ist denn tatsächlich so, also wie steht es denn um den Nachwuchs in Deutschland? Kannst du das ein bisschen erläutern?
Was den Hockeysport? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar keine Ahnung von Zahlen natürlich. Also das weiß ich einfach nicht. Ich weiß, dass wir, was so, das nennt sich Ballschule, da kommen dann so 2-3-Jährige, die dann einfach mal so ein bisschen lernen, mit Schläger und Ball umzugehen. Das ist dann, die sind schon gut gefüllt, die Gruppen. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie, dass das da gar nichts mehr nachkommt. Ich finde es, manchmal ist es schwierig, die Menschen dabei zu halten. Das habe ich häufig das Gefühl, dass dann so 13-, 14-Jährige jeweils, ob Jungs oder Mädels, dann irgendwie so ein bisschen die Lust verlieren und dass dann irgendwie da so eher, dass da eher dünner wird. Aber ansonsten kann ich von unserem Verein sprechen und sagen, dass wir da eine gute Jugendarbeit haben und da die Gruppen auch echt gut gefüllt sind. Aber das auf ganz Deutschland, muss ich ehrlich gestehen, kann ich nicht genau beantworten.
Und wenn wir jetzt mal auf euren Verein noch schauen, wie alt sind dann so die Kleinsten?
Also so ein Mini-Training sind dann, die sind dann so 4 oder 5 Jahre alt. Also da geht's dann so los, dass man die dann mal mit viel Aufsicht an so einen Schläger führt, weil man damit ja auch einige andere Dinge tun kann.
Ja, in der Regel auch sehr spielerisch. Ich erinnere das von meiner Tochter, die hat dann die Kugel an den Fuß gekriegt und dann wollte sie nicht mehr zum Hockey gehen.
Ja, das, ich kann das verstehen. Ja, okay. Auch eine schöne Sportart.
Ja, da macht jeder halt so seine Erfahrung. Ja, Olivia hat es angesprochen, dein Verein, die Zehlendorfer Wespen, du hast da das Hockeyspielen gelernt, beziehungsweise bist mit dem Verein groß geworden und dann bist du dort weggegangen nach Hamburg zum UHC. Das hatte auch berufliche Gründe. Und dann bist du wieder zurück zu deinem Verein gegangen. Und da interessiert uns natürlich, war das sportlich motiviert oder hast du eher das Gefühl gehabt, ich muss jetzt wieder nach Hause?
Das war eher, also wir rechnen ja als Hockeyspielerin, rechnen wir immer an Olympiazyklen. Das heißt, alle 4 Jahre haben wir irgendwie so einen kleinen Cut. Und wir wissen dann, also ich kann von mir sprechen, ich wusste dann zu dem Zeitpunkt nicht so genau, wie meine Nationalmannschaftskarriere weitergehen soll. Und für mich stand es immer zur Debatte, dass ich gerne wieder in Richtung Berlin möchte, einfach weil wir mit dem Sport so viel unterwegs waren, dass ich mein ganzes Familien, also meine Eltern leben hier, meine beiden Geschwister, mein ältester Bruder leider nicht, aber die leben einfach super viele Familienmitglieder hier und ich war immer, es ist immer hinten runtergefallen und ich wollte unbedingt wieder nach Hause.
Ja.
Und für mich stand aber auch fest, dass ich, wenn ich nach Berlin komme, zu keinem anderen Verein möchte. Wir waren damals mit den Wespen in der 2. Liga, das war 2021 und sind dann jetzt wieder aufgestiegen, sind jetzt in der 1. Bundesliga, aber ich bin dann sozusagen als Nationalspielerin wahrscheinlich nicht so gang und gäbe erstmal in die 2. Liga zurückgegangen.
Ja.
Und bin also eigentlich nach Hause gegangen, weil es, ich würde vielleicht würde es sogar als Heimweh bezeichnen.
Okay, sehr schön. Und dann nochmal der Vergleich auch. Also du hast den Uhlenhorster HC kennengelernt, ja auch ein ambitionierter Verein, viele Meistertitel geholt. Wenn man das so miteinander vergleicht, sind die Ansprüche da höher gewesen als in Zehlendorf?
Andere Ansprüche. Also es ist schon auf deren Art und Weise auch die Ambition, das Beste aus allem irgendwie rauszuholen. Die Breite in Berlin was Hockeyspielerinnen angeht, ist einfach nicht so groß. Also wir haben einen Konkurrenzverein, den Berliner HC,
ja.
Der ist ein bisschen erfolgreicher in der ersten Liga die letzten Jahre über gewesen. Wir sind da dann ja gerade jetzt wieder aufgestiegen. Das ist schon eher die Adresse für Damen, die in der ersten Bundesliga spielen wollen, sodass wir irgendwie einen schwierigeren Start hatten. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, aber wir waren damals in Hamburg, wir waren, glaube ich, 10 Nationalspielerinnen. Also wir waren vielleicht, das ist ja jetzt heutzutage auch nicht mehr so, aber so ein bisschen Bayern München im Hockey. Und wir haben wirklich super viel gewonnen und waren irgendwie bei jedem Europapokal dabei. Und es war einfach eine Mannschaft, die super, super gut bestückt war. Und jetzt bin ich eine Nationalspielerin bei mir im Verein und habe mehrere U21 bzw. U18-Spielerinnen, die man so ein bisschen an das Damenhockey ranführt. Das waren also schon einfach, es ist gar nicht so richtig vergleichbar, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber mir ging es auch gar nicht ums Sportliche, als ich nach Hause gekommen bin.
Mhm. Klar, wenn das Heimweh gab, dann muss man das ja auch bedienen.
Genau.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du schon ein bisschen gesprochen auch über den Verein. Wie sieht denn so eine klassische Trainingswoche bei dir aus? Jetzt mal auch unabhängig davon, dass es natürlich immer mal große Turniere gibt. Aber wie viel trainierst du und wie ist so ein Tageszyklus da organisiert?
Also wenn wir jetzt so eine ganz normale, in Anführungszeichen normale Rückrunde in der Bundesliga haben, dann trainieren wir abends, dienstags, mittwochs und donnerstags mit dem Verein.
Mhm.
Und morgens, jeden Morgen in der Woche haben wir Training mit der Nationalmannschaft. Das ist dann so, dass wir natürlich in Stützpunkten arbeiten. Das heißt, hier sind drei Berlinerinnen, die in der Nationalmannschaft spielen. Bedeutet, wir machen Dienstag, Mittwoch morgens gemeinsam Hockey, montags morgens Krafttraining und Donnerstag nochmal Krafttraining. Also so treffen wir uns morgens zu dritt. In Hamburg ist es zum Beispiel ganz anders. Da sind es, glaube ich, 14 oder 15 Mädels, die sich da morgens zusammen treffen. Das ist also morgens eigentlich immer Nationalspielerin und abends ist man die Vereinsspielerin.
Ja, und dann in Hamburg wahrscheinlich auch mehr Spiel möglich, weil es einfach mehr Spielerinnen sind, oder spielt das nicht so eine Rolle?
Nein, also das ist klar, untereinander kann man da natürlich deutlich, deutlich mehr spielen. Wir in Berlin haben es jetzt so gehandhabt, dass wir dann auch U21 Jungs und Mädels dazu holen, einfach um die Trainingsgruppe ein bisschen größer zu gestalten, wenn wir Hockey spielen. Das ist in Hamburg natürlich schon anders, weil man eigentlich ein eigenes Danas-Training machen kann. Ohne dass man irgendjemand extern dazu holen muss.
Ja, verstehe. Und so die Reisezeit, jetzt mal unabhängig vom Training, wenn du jetzt ganz normal Ligabetrieb hast und dann eben noch die Lehrgänge von der Nationalmannschaft Vorbereitung, bist du viel unterwegs?
Ja, also die Bundesliga-Zeit ist in Anführungszeichen die entspannte Zeit, weil man wenigstens den Alltag in Berlin beziehungsweise jeweils zu Hause hat. Sobald die Hinrunde, das war jetzt Ende Oktober, so es vorbei ist, dann gehen die Nationalmannschaftsreisen los. Dann sind wir eigentlich gefühlt nur unterwegs und immer mal so eine Woche, anderthalb zu Hause. Und deswegen ist so eine Bundesliga-Zeit ehrlich gesagt ziemlich entspannend, weil man sich seinen Tag selber gestalten darf und nicht mit 25 anderen Spielerinnen durch die Welt jettet.
Ja, und selber gestalten ist ja auf der einen Seite schön, klingt auch immer entspannt, aber hat ja auch ganz viel mit eigener Disziplin zu tun. Und gerade auf dem Niveau, auf dem ihr agiert, ist das, glaube ich, auch ein Faktor, ne, um erfolgreich zu sein, dieser Selbstdisziplin.
Auf jeden Fall. Also wir sind ja als eine Nation eine der wenigen, die nicht zentralisiert sind. Also ganz viele andere Nationen, Holland einfach, weil das Land so super klein ist, treffen die sich jede Woche. In England beziehungsweise Großbritannien, da helfen sie eben auch, die leben zusammen. Das ist für uns, wäre für mich eine Horrorvorstellung, muss ich sagen. Andererseits ist es natürlich, kann man sich so mitziehen lassen. Und wenn man jetzt hier so im Alltag alleine sich die Trainingseinheiten zusammensuchen muss beziehungsweise organisieren muss, das ist natürlich ein riesen Amount of Eigeninitiative, die da vorhanden sein muss. Aber für mich ist das ehrlich gesagt auch so ein bisschen der Charme und das Vertrauen vom Trainer ist sehr groß, sodass wir das Gefühl haben, dass jede Spielerin so umsetzt, wie sie es für richtig hält. Und dann wird beim Lehrgang eben geschaut, wer da die besten Spielerinnen sind, die dann nominiert werden. Also da ist das muss schon sehr intrinsisch sein, das ist richtig. Ja.
Und dann möchte ich gerne noch mal anschließen die Frage, weil da kriegen wir auch oft von Hörerinnen und Hörern immer die Rückfrage auch, wie machen die das finanziell? Also ich würde das gerne auch an dich nochmal weitergeben, die Frage, wie man denn so als Bundesligaspielerin oder eben dann in deinem Fall Nationalspielerin auch so vom Einkommen her klarkommt. Also kann man davon gut leben? Kann man davon ein bisschen was zur Seite legen oder ist das eher nicht der Fall?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass das immer plus minus null ist. Wir sind im Frauenhockey eventuell noch ein Stück zurück im Gegensatz zum Männerhockey. Wir bekommen von den Vereinen, je nachdem, wie der Verein aufgestellt ist, eventuell Unterstützung. Ich bin nebenher noch Jugendtrainerin, sodass ich dort noch ein bisschen Geld verdiene. Ich bekomme mein Haupteinkommen von der deutschen Sporthilfe. Das ganze Sportsystem in Deutschland ist ja vielleicht sicherlich bekannt. Wir werden je nach Erfolg in jeweilige Töpfe sozusagen eingesetzt und dann gibt es da eben Geld für. Und bei uns ist es so, dass der Trainer alle 3 Monate eine Kaderliste an die deutsche Sporthilfe gibt und je nachdem wird dann dein Geld bemessen. Und ich musste jetzt, weil wir bei der WM damals, das war 2022, sind wir Vierter geworden, dann wurden wir runtergestuft und dann habe ich zu Hause wieder angefragt. Also es ist sehr, sehr schwierig und das ist vielleicht auch genau der Grund, weswegen wir alle eigentlich nebenher studieren oder bereits arbeiten, weil es einfach nicht ausreicht. Man kann nicht zurücklegen, es sei denn, man gewinnt bei Olympia eine Medaille, dann gibt es dort Prämien von der Deutschen Sporthilfe, aber ansonsten muss man sich mit privaten Sponsoren oder eben jeweils in den Vereinen versuchen, das so hinzubekommen, dass das geldmäßig reicht.
Ja, sehr interessant vor dem Hintergrund, was wir vorher ansprachen, Selbstdisziplin, also auch nochmal ein Faktor, dass das im Prinzip ja dann auch nochmal eine Art von Selbstmanagement ist und auch viel Leidenschaft, das hat man ja dann auch in den Bildern immer gesehen, die da Einzug hält, warum ihr auch dann vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen diese Belastung auf euch nehmt. Also dafür auch nochmal Chapeau, finde ich wirklich großartig und trotz alledem darf ein bisschen mehr Förderung am Ende natürlich auch sein. Ich würde gerne nochmal den Bogen abschließend spannen zu diesem Themenfeld, wenn es darum geht, im Feld und in der Halle zu spielen. Es ist ja auch so, dass da die Leistungskomponenten etwas unterschiedlich sind. Also im Feld, korrigier mich, seid ihr jetzt mit eurem Club eher in der Abstiegszone unterwegs. In der Halle wart ihr relativ erfolgreich. Womit hängt das zusammen und wo spielst du am Ende lieber?
Das ist richtig. Also wir haben jetzt im Viertelfinale in der Halle, also ich hatte nicht mitgespielt, weil wir mit der Nationalmannschaft ja unsere Olympia-Quali hatten, aber das ist einfach geschuldet, oder das heißt geschuldet, das ist, man muss ja nur mit 5 Leuten auf dem Feld stehen und nicht mit 11. Und deswegen ist einfach, wenn die Breite nicht so da ist im Kader, dann fällt es natürlich den vermeintlich schwächeren Mannschaften, die aber irgendwie 5, 6, 7 gute Spielerinnen haben, in der Halle ist deutlich leichter, einfach auch erfolgreich zu sein. Ich muss für mich persönlich, ich finde, Feldhockey macht mir deutlich mehr Spaß. Ich habe jetzt aber auch echt lange keine Halle mehr gespielt, aus dem Grund, weil ich mir 2019 habe ich mir mein komplettes linkes Knie eigentlich zerstört und hatte eine sehr lange Reha. Und das Hallenhockey ist noch mal intensiver für Gelenke etc. Es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man da nochmal irgendetwas mit dem Knie oder mit den Bändern hat, ist irgendwie ein bisschen höher, sodass ich will nicht sagen Schiss, aber es war irgendwie klar, dass ich Feldhockey sind die internationalen Turniere und deswegen möchte ich dafür fit und gesund sein und dadurch ist es für mich immer eher Feldhockey, weil dort die internationalen Turniere einfach sind.
Verstehe, ja.
Ich würde da gerne nochmal nachfragen, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen von der Jahreszeit her anzugrenzen. Von welchen, also Monaten sprechen wir jetzt quasi von Feldhockey und von welchen Monaten spielt ihr in der Halle?
Wir sprechen von Hallenhockey vom Anfang November bis Mitte März, Ende Februar, Mitte März. Ende Februar wahrscheinlich eher. Dann geht es in die Vorbereitung fürs Feldhockey. Und da geht dann Anfang, Mitte März die Bundesliga-Saison wieder los. Dann spielt man 2 Monate Feldhockey und dann ist der ganze Sommer voll mit internationalem Hockey auf dem Feld. Und dann spielt man als Bundesligaspielerin nochmal von September bis Ende Oktober. Also man ist ehrlich gesagt feldhockeymäßig deutlich weniger auf dem Platz. Beziehungsweise das ist genau für Bundesligaspielerin, sorry, das ist jetzt hier, war kurz chaotisch. Also für Bundesligaspielerin ist es genau gleich Halle-Feld, was zeitliche Monate angeht. Die haben zwar im Sommer die ganze Zeit Pause, das ist aber eben, wie gesagt, geschuldet dadurch, dass wir als Nationalspielerin dort unsere Turniere beziehungsweise ja jetzt im Sommer Olympia haben.
Ja, du hast es angesprochen, da wollen wir natürlich direkt mal drauf zu sprechen kommen. Du als Nationalspielerin beziehungsweise als auf die Nationalmannschaft, wenn wir uns jetzt mal eure Positionen anschauen, ihr seid ja, korrigiere mich da auch gerne an der Stelle, aktuell Weltranglisten Dritte im Feld und 5 in der Halle. Das heißt, man hat ja schon, oder vermeintlich, die Außenwelt hat ja schon ein bisschen die Erwartung, dass ihr in einem Turnier mal mindestens das Halbfinale erreicht. Siehst du das auch so? Ist das dann auch so eure eigene Erwartung?
Also ich muss sagen, dass solche Sachen, also wir haben jetzt, vielleicht anders gesagt, alle 4 Jahre, wenn Olympia ist, rücken wir als Hockeyspielerinnen oder als Hockeyspieler etwas mehr in den Fokus. Einfach, weil wir die erfolgreichste Mannschaftssportart in Deutschland sind, was Medaillen bei Olympia angeht. Und das ist eine schöne Sache, aber so diese Weltrangliste, wir sehen uns natürlich gerne an Platz 3. Es ist aber schon richtig eng da oben. Also außer man heißt Holland, die sind ja wirklich sehr erfolgreich die letzten Jahre über gewesen. Alles, was dahinter kommt mit Argentinien, Australien, Belgien, England, das ist alles so eng aneinander. Ich würde mir persönlich als Ziel auch Halbfinale ausschreiben, weil es jetzt die 3. Olympischen Spiele sind, da kann man nicht mehr sagen, dabei sein ist alles. Aber ich glaube, als Mannschaft müssen wir uns darüber auf jeden Fall nochmal unterhalten, was da das Ziel dann letztendlich wird, weil es, wie gesagt, super, super eng ist.
Und wie groß ist dann jetzt an der Stelle dann der Druck bei euch, bei dir? Da geht ja jeder mit anders um.
Es ist, glaube ich, unterschiedlich. Und zwar, ich persönlich mit Druck würde sagen, dass ich das gelernt habe jetzt über die Zeit, das als, das klingt jetzt super aufgesetzt, also ich empfinde das schon ein bisschen als Privileg. Ich habe jetzt letztens die Nationalmannschaft-Doku über den Frauenfußball in Amerika geguckt. Und die haben das auch immer davon gesprochen. Und ich fand das irgendwie super cool, weil ich jetzt seit 10 Jahren in dieser Mannschaft spiele und ich inzwischen gelernt habe, mit positiven und negativen Dingen oder Ereignissen umzugehen und das irgendwie zu verarbeiten und zu wissen, okay, jedes Mal, wenn ich in so eine Drucksituation komme, sei es jetzt bei der EM letzten Sommer, wo ich den Ausgleich in einem Halbfinale auf dem Schläger hatte und den wahrscheinlich von 100 Mal 99 Mal vorspiele und das da aber nicht geschafft habe, das dann zu verarbeiten und zu realisieren, okay, aber ich möchte unbedingt wieder in die Situation, das irgendwie als, ich will nicht sagen, das Wort finde ich schrecklich, aber als geil zu empfinden, ist, glaube ich, so ein bisschen meine Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen. Das ist aber super individuell. Also wir versuchen natürlich als Mannschaft uns generell erstmal in ein Ziel zu setzen und das dann mit Handlungsstilen irgendwie zu bestücken, um das anzugehen. Aber jetzt im Hinblick auf Olympia, muss man auch ehrlicherweise sagen, steht für ziemlich, ziemlich viele noch erstmal Mitte Juni die Nominierung an, weil wir noch 24 Spielerinnen sind und wir werden einfach nur mit 16 nach Paris fahren. Und dadurch ist das schon nochmal ein Zwischenstep, wo viele, glaube ich, erstmal auf sich schauen müssen, sodass dieses Thema Mannschaftsdruck dann sich erst wahrscheinlich über die Zieldefinition entwickelt.
Mhm. Würdest du denn aber sagen, aufgrund deiner ja schon langjährigen Erfahrung, kannst du der ein oder anderen Spielerin so ein bisschen den Druck nehmen?
Ich hoffe, dass ich das kann, weil ich schon gerne jemand sein würde, die ja das einfach so weitergibt, wie, weil ich hatte damals auch ein, zwei Spielerinnen, wo ich mich orientiert habe und wo ich geschaut habe, ey, wie machen die das, wie gehen die damit um, und hätte mir, glaube ich, deutlich mehr Austausch irgendwie gewünscht, und ich hoffe so ein bisschen, dass ich bei den jüngeren Spielerinnen schon so ankomme, dass sie das Gefühl haben, mit mir darüber sprechen zu können, mal zu fragen, wie es denn so ist bei Olympia oder wie das in so Situationen ist. Und ich glaube, je ehrlicher oder je offener ich mit dem Thema umgehe, im Sinne von, dass ich auch manchmal mir irgendwie, ja, dass ich das Gefühl habe, ich bin schuld daran, dass sie eventuell nicht gewonnen haben, je häufiger und je offener ich damit umgehe oder je mehr ich das erzähle, desto eher ist es ja, ja irgendwie was ganz Normales, was eben leider auch dazugehört zum Sport. Und dann wünsche ich mir schon, dass die jungen Spielerinnen sich das eventuell dann später in solchen Situationen nicht so doll zu Herzen nehmen, wie ich es zu dem Zeitpunkt getan hatte.
Ja, mhm. Sehr, sehr nachvollziehbar. Siehst du dich als Vorbild auch?
Wahrscheinlich bin ich eins. Ich finde es irgendwie super strange, die Vorstellung, dass ich eins. Also, also wahrscheinlich bin ich ein Vorbild für viele. Also, ich merke das in meiner Vereinsmannschaft. Ich habe irgendwie voll häufig das Gefühl, dass ich dem nicht gerecht werde. Und deswegen, tue ich mich schwer, das zu sagen. Aber wahrscheinlich bin ich eins, ja.
Sehr sympathisch, dass du dir da an der Stelle jetzt nicht so ganz sicher bist, ne? Aber ich glaube auch, dass dadurch aufgrund deiner langjährigen Erfahrung du schon.
Wahrscheinlich einfach dem geschuldet, glaube ich auch. Doch. Ja.
Kann man sich ja auch also einfach mal selbstbewusst zuschreiben.
Danke sehr, mache ich.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Nationalmannschaft zu sprechen kommen, wir haben es ja vorhin auch gehabt von der Reportage, nennt ihr euch ja die Danas. Da habe ich dann natürlich dann überlegt, okay, wo kommt jetzt diese Abkürzung her? Konnte ich mir jetzt natürlich nicht herleiten. Klär uns doch mal bitte auf, wo dieser Name herkam.
Oder von meiner herkommt. Frau, das habe ich doch vorhin gesagt.
Ja, genau.
Sehr viele Danas.
Finde ich mir sehr, genau. Genau, wir haben alle den gleichen Namen. Nein, das kam damals, als das war, glaube ich, vor Olympia 2012 in London. Da haben die Spielerinnen damals gesagt, mit jetzt Social Media und so brauchen wir irgendwas, irgendeinen Namen für uns, was uns so ein bisschen, ja, was irgendwie in den Köpfen hängen bleibt. Und das ist entstanden durch Damen-Nationalmannschaft. Also DA steht für Damen und dann, also relativ simpel, es war irgendwie simpel, ja. Und deswegen, seitdem sind wir die Danas, und die Herren heißen, jetzt denke ich gerade, versuche gerade, also die heißen Honamas, aber wie das zusammenkam, die haben sich als, guck mal, die nehmen sich nämlich als Hockey-Nationalmannschaft, also die haben da gar nicht den männlichen Teil mit reinbezogen, sondern die haben gesagt, wir sind die Hockey-Nationalmannschaft. Ja, also es ging ehrlicherweise um so ein bisschen so auch, dass wir uns vermarktungsmäßig etwas mehr in den Köpfen, weil es uns irgendwie, ja, bleibt irgendwie hängen, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, ja. Ist so, finde ich auch.
Ja, bei dir natürlich besonders, ne, Dana? Ist ja klar, bei deiner Frau.
Jetzt reicht's auch.
Jetzt reicht's. Genug über die Frau gesprochen. Ja. Vielleicht nochmal auf die Reportage zurückzukommen. Wir haben sie uns natürlich auch im Vorfeld angeschaut. Also super spannend, aber auch emotional, weil man natürlich eine gewisse Nähe zum Team hat, was sicherlich daran auch liegt, dass eine eigene Spielerin, ja, die ja auch Journalistin ist, das Ganze ja geleitet hat, gedreht hat, wie auch immer. War das dann für euch nochmal so ein bisschen was anderes, wenn, sag ich mal, jemand aus dem Team dabei ist mit Kamera, als wenn da jetzt zum Beispiel ein ganz fremdes Kamerateam um euch herum wirbelt?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, Christina Schröder hat U16 und U18 Nationalmannschaft mit uns gespielt, also mit den jeweiligen Jahrgängen, und hat dann aber aufgehört. Also die ist jetzt schon also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie in dem Team drin ist an sich. Ihre Schwester spielt dort, Anne Schröder. Mhm. Aber Christina, die das, diese Reportage gemacht hat und alles gefilmt hat, die ist in der Hinsicht natürlich schon sehr nah dran, weil wir sie persönlich alle auch vom Hockeyplatz kennen. Die ist jetzt kein richtiger Teil der Mannschaft gewesen, im Sinne von, dass sie mal mit uns gespielt hat. Nichtsdestotrotz hat es unfassbar geholfen. Also ich bin da ja auch relativ häufig zu sehen und bin auch zum Teil sehr emotional. Und das ist so viel leichter, wenn es eine Person ist, die man kennt. Man öffnet sich viel mehr und weiß auch, dass da nicht irgendwie was zusammengeschnitten wird, wo man denkt, oh, das meinte ich ja gar nicht so.
Ja.
Sondern man hatte da dieses Vertrauen einfach und wie gesagt, das ja, war eine Person, die man so gut schon kannte, dass das viel, viel leichter war, sich der zu öffnen. Ja.
Ja. Ich möchte da gerne noch mal kurz reingehen, weil du sagst emotional. Also mich hat das auch wirklich voll erreicht, weil das ja auch ein Drehbuch ist, das jetzt keiner vorschreiben kann. Also dass ihr dann eben gegen Belgien scheitert und dann am Ende das Happy End mit Indien und das Ganze auch noch monsterknapp. Das ist ja am Ende nicht vorherzusehen in dem Maße. Und trotz alledem hat man das Gefühl, bei den Aussagen, die ihr da getroffen habt, und du hast ja auch gerade gesagt, du bist da auch eine zentrale Figur, hätte das auch, also hätte man auch live dabei sein können. Es wird überhaupt nicht irgendwie gestellt in keinster Situation. War dir das klar in dem Augenblick oder wann hast du gemerkt, dass diese Reportage es auf den Punkt bringt?
Ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gesehen hatte. Also ich wusste nicht, was uns da, was, also sie hat es unfassbar gut zusammengebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manche Situationen zum Beispiel, also die Personen, die sie jetzt noch nicht gesehen haben, Pia Mertens ist eine Mitspielerin von uns, die sich dann im Herbst jetzt nach einer 9 Monate Kreuzbandreha wieder das Kreuzband gerissen hat und so Sachen. Mhm. Das war einfach vom Ding her so emotional und man hat sich irgendwie so da rein, also ich persönlich sowieso noch doller reinversetzen könnten, weil ich die Verletzung auch schon hatte, aber irgendwie hat sie das so gut rübergebracht, dass man, ja, also ich wusste das erste, Mal gesehen, ich muss ehrlich sagen, du saß auch ja, relativ emotional vor dem Fernseher, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir uns so nahbar machen. Also das hätte ja auch ganz anders rübergebracht werden können. Und das, finde ich, hat Christina Schröder schon sehr, sehr gut zusammengebracht.
Ja, definitiv. Also absolut empfehlenswert, einmal in die Reportage reinzuschauen. Ja, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter nach vorne schauen, emotional werden ja auch, du hast vorhin schon angesprochen, die nächsten Wochen und Monate, die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Es ist deine, ja, dritte Teilnahme. Da muss ich jetzt einfach mal fragen, mit welchen Erwartungen gehst du ins Turnier? Also ich gehe davon aus, ganz klar mit einer Medaille nach Hause zu fahren, oder?
Ja, ich möchte gerne eine Medaille gewinnen. Wir hatten das 2016, das, ja, da würde ich sagen, schon auch das Glück, da eine Bronzemedaille mit nach Hause zu nehmen. Wir sind 2021, gut durch Corona ja verschoben, mit Erwartungen nach Tokio gefahren, die dann im Viertelfinale mal sowas von verschellt sind, dass das jetzt auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda steht für mich.
Sehr gut. Und sicherlich auch dem geschuldet, dass ihr 2023 bei der Hallen-Europameisterschaft Dritter wurde. Das ist ja, denke ich, das mindeste Ziel.
Ja, ganz genau. Das gehört irgendwie, also ja, ich habe ja gerade eben schon mal von dem Halbfinale bei der Europameisterschaft gesprochen. Das sind einfach Momente, dass Freud und Leid irgendwie so nah beieinander in dieser Sport oder generell im Sport, ja. Und diesen Adrenalinkick, den man dann da jeweils kriegt, das wieder bei Olympia hochleben zu lassen und dann hoffentlich ein positives Outcome zu haben, wäre auf jeden Fall ein Riesenziel.
Ja, Sebastian möchte jetzt eigentlich was sagen, aber hat sie stumm geschaltet.
Nein, ich habe gespannt zugehört. Wenn man über die Nationalmannschaft spricht, dann gibt es natürlich zwei, drei Dinge, die wollen wir auch in dieser Runde auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil sie dazugehören. Und da ist zum einen der Trainer zu nennen, Valentin Altenburg. Du bist ja nun schon ein bisschen länger dabei. Und jeder weiß, der länger mit einem Trainer zusammenarbeitet, wie wichtig das ist, auch gerade auf so internationalem Niveau, dass das Verhältnis zum Team gut ist, dass es einen guten Spirit gibt. Man weiß bei euch, dass da auch viele Freundschaften bestehen. Was für einen Anteil hat er? Wie wichtig ist er auch für das, was du jetzt gerade auch als dein Ziel ausgesprochen hast?
Wenn er das jetzt hört, dann freut er sich, das merkt mich. Der ist so unfassbar wichtig. Der ist, also wir hatten in Tokio einen Trainer, der kam aus Belgien, der war hockeyspielerisch, der hatte Takt, der war sehr gut, was das Hockey betraf. Und dem würde ich aber so diese ganzen Soft Skills, was so empathisch oder mit Menschen an sich zusammenzuarbeiten, das hat er nicht so in den Vordergrund gestellt, sodass viele Spielerinnen von uns sich nicht zugehörig gefühlt haben oder nicht gesehen gefühlt haben. Und ich würde auch sagen, dass das mit ein Grund ist, weswegen wir gescheitert sind. Dann kam dieser Trainerwechsel und Valentin Altenburg hat es geschafft, aus einer sehr, sehr verunsicherten Damenmannschaft eine Mannschaft zu formen, wo jede Spielerin zu einem Lehrgang fährt und zu 100% sie selbst sein darf. Das ist in ganz vielen Belangen super wichtig. Es ist nicht nur auf dem Hockeyplatz wichtig, sondern ich kann nur von mir sprechen. Bei mir ist es so, wenn wir mehr als 7 Tage miteinander reisen, dann freue ich mich an Tag Nummer 8, dass ich keinen von denen sehen muss und einfach was für mich machen kann. Und oder auf dem Hockeyplatz, der liest den Menschen. Ja. Und nicht die Athletin in den Momenten auf dem Hockeyplatz, sondern eben, was alles dazu gehört. Und da waren so viele Verunsicherungsfaktoren von dem vorherigen Trainer dabei, dass man sich einfach überhaupt nicht gesehen gefühlt hat. Und das hat er ganz, ganz anders umgesetzt. Und dadurch ist der sehr ausschlaggebend dafür, wie, ja, ich würde es schon sagen, wie erfolgreich das jetzt die letzten Jahre war.
Ja, das hat er bestimmt jetzt gehört und du hast das mit einer Überzeugung gesagt. Jetzt würde ich gerne dann die Brücke auch nochmal nehmen, von der anderen Seite auf das Team zu gucken, nämlich was Förderung und Sponsoren angeht. Das gehört ja auch zu einer Nationalmannschaft dazu. Was für eine Relevanz hat das bei euch, bei den Danas? Sponsorentermine, Förderer, Partner, die an eurer Seite sind. Wie intensiv ist das? Wie umfangreich ist das?
Das ist auch im olympischen Jahr immer intensiver als sonst. Da sind wir kurz vor Olympia auch gut eingebunden und haben immer mal wieder Termine, die wir wahrnehmen sollen. Aber dadurch, dass wir noch sind wir 24 und dann ja 16, ist das immer auf sehr, sehr viele Schultern verteilt. Und es ist jetzt kein extra Akt. Wir freuen uns ehrlicherweise eher immer darüber, dass wir so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben einhergeht damit, dass eventuell für spätere Teams mehr Geld da ist oder einfach so ein bisschen eher einen Leistungssport Leben zu führen ist, als das, was wir machen, nebenher Vollzeit zu studieren und versuchen irgendwie die duale Karriere voranzutreiben. Deswegen, wir freuen uns ehrlicherweise darüber und sehen das nicht so als negativen Punkt.
Genau. Ja. Und es gibt ja trotzdem einiges immer auch zu feiern. Ihr habt dann schon auch einige Titel, die sich da aneinander reihen oder Erfolge. Das Lorbeerblatt darfst du auch für dich in Anspruch nehmen. Bedeutet dir das was?
Ich muss sagen, dass ich das schon einen sehr besonderen Tag fand. Wir hatten leider waren so viele Medaillen. Also man gewinnt das Lorbeerblatt, wenn man eine Medaille bei Olympia gewonnen hat. Und das war so, dass eigentlich ist es im Schloss Bellevue, war aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil es so viele Athleten waren, die eine Medaille gewonnen hatten, dass wir das. Aber das war irgendwie so besonders, den Bundespräsidenten zu treffen. Und das war irgendwie, also ich fand das ein richtig besonderen Moment. Das steht jetzt auch liegt direkt neben der Bronzemedaille. Also das schon, fand ich schon besonders.
Super, klasse. Ja, und eine Frage darf natürlich nicht fehlen. Wir haben vorhin an unseren Cast mit Moritz Fürster erinnert. Von dem wissen wir, dass er mit seinen Kollegen mal die MS Deutschland zerstört hat. Zumindest gibt es die Legende immer noch erzählt, dass das so war. Ich glaube, ganz so schlimm war es nicht, aber es wurde auf jeden Fall ordentlich gefeiert. Wie sehr sind denn jetzt die Danas auch Feierbiester? Also ich will das gar nicht mit den Männern vergleichen. Seid ihr Feierbiester?
Wenn es was zu feiern gibt, würde ich sagen, ja. Also man muss schon dazu sagen, dass das damals, was da 2012 auf diesem komischen Schiff da passiert ist, nach Olympia, da waren ja ganz viele Athleten dabei, es war jetzt nicht nur die Hockeymannschaft, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Andererseits, also es ist sehr, sehr viel professioneller geworden, muss man, glaube ich, sagen. Wir sind deutlich mehr auf Reisen, wir haben deutlich weniger Zeit, uns zu erholen und zu regenerieren, und dann spielen solche Faktoren wie Alkohol nun mal auch mit rein. Deswegen ist da der Konsum sehr, sehr gering. Aber wenn es dann nach dem Sommer, nach einem Turnier, dann wird das schon einfach ausgelassen gefeiert und ja, das gut betrunken, würde ich es mal nennen.
Super. Sehr sympathisch. Also nichts anderes erwartet, hoffentlich, ne? Ich meine, wenn man irgendwie ja so lange gespielt hat und dann noch Erfolge holt, dann kann man auch einmal.
Ja, also es ist nun mal, das geht halt irgendwie, man lebt so abstinent und man macht so viele Dinge, die man dann eben sich für den Sport entscheidet und alle anderen Dinge hinten runterfallen lässt. Und deswegen müssen solche Dinge dann irgendwie genutzt werden, wenn sie dann mal fallen. Und deswegen kann man da auch guten Gewissens dann mal einen trinken.
Ja, absolut. Ja, da passt fast abschließend unser Entweder-Oder-Spiel ganz gut dazu. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir unseren Gästen immer drei Fragen stellen, an der Stelle auch dir, und möchten damit anfangen, passend zu der Frage eben: Wie schaut's aus, Bier oder Spritz-Aperol?
Aperol.
Oh ja, krass, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee?
Du bist vielleicht eher eine
Bier. Ich mag einfach überhaupt kein Bier. Also der Bier hat jedes Mal verloren, egal welches Getränk du genannt hättest.
Sehr gut. Und nach einer Party mit dem Fahrrad nach Hause fahren oder mit dem Taxi?
Taxi.
Oh ja, okay. Sicher.
Sicher ist sicher. Da habe ich irgendwie auch eine Jugendstory, die nicht so ganz erfolgreich war. Deswegen würde ich sagen Taxi.
Sehr gut. Und man verliert auch nicht den Führerschein, ne?
Das stimmt auch nochmal, absolut.
Ganz vergessen.
Aber Jugendstory habe ich gerade gehört, die würden wir natürlich gerne noch hören.
Ja, das war natürlich eine wilde Phase. Nein, also ich hatte dann, gab einfach mal einen Abend, wo ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin und nicht mehr so ganz nüchtern war. Hm. Und dann bin ich halt, über den Lenker mal eben. Doch, ich bin am Ende angekommen zu Fuß.
Aber das war später angekommen.
Aber okay. Ich bin ein bisschen später angekommen, als ich eigentlich ankommen wollte. Also es war nicht so ganz erfolgreich.
Schöne Geschichte. Ja, und abschließend mal ab vom Feiern und ab von den alkoholischen Getränken die Frage: Eine Auszeichnung im Architekturwettbewerb oder eine Auszeit im Disneyland?
Boah. Ich würde wahrscheinlich das Disneyland nehmen. Klingt deutlich attraktiver.
Wenn mal Zeit ist, ne? Ein bisschen erholen.
Ja, das Studium fällt schon doll hinten runter. Also da muss ich mich schon wieder sehr doll mit befassen nach Olympia, dass das wieder zu meinem Go-To-Projekt nach dem Sport wird. Also das ist einfach da ist einfach nicht viel Zeit für, und deswegen wird immer nur das Nötigste gemacht, und das ist manchmal anstrengender als man denkt. Deswegen ist das irgendwie nicht so, da ist nicht so viel Herzblut wie beim Leistungssport, würde ich mal sagen. Lassen wir es so da stehen, glaube ich.
Ja, aber das ist ja auch schwer nachvollziehbar bei dem, was du jetzt auch alles berichtet hast. Und da sind wir jetzt fast am Ende auch unseres Podcasts angelangt, aber du sprichst das Studium an. Wie lange hast du denn noch, wenn du es jetzt, ich sag mal, einigermaßen zu Ende bringst? Wie viele Studiensemester
brauchst du? Mir fehlt jetzt gar nichts mehr, in Anführungszeichen. Ich muss nur noch meine Masterarbeit schreiben.
Ah ja, das
soll bei uns im Studium ist das ein Entwurf, also das ist dann irgendwie 3 Modelle und 20 Pläne, aber also kein Fließtext, wie ich glaube ich noch nie, also außer im Abitur, wir haben seitdem nicht mehr geschrieben, deswegen ist es eher in die Richtung, aber das ist jetzt vor Olympia keine Möglichkeit mehr, damit richtig loszulegen.
Ja, aber es ist schon auch dein Berufswunsch, dann nach der Hockeykarriere in diesen Beruf einzusteigen und dort Fuß zu fassen.
Ja. Möchte ich schon, ja.
Und was natürlich auch gefragt sein will, weil wir jetzt so viel über Sport und über, ich sag mal, Druck gesprochen haben und Leistungssport und Hockey, was denn noch so dich ausgleicht und was vielleicht als Gegengewicht auch jetzt schon stattfinden kann und darf, vielleicht nicht ständig, weil nicht immer so viel Zeit ist, aber was entspannt dich? Was sind so die Dinge, die dir im Privaten dann auch so ein Gegengewicht schaffen?
Also das hatte ich ja schon mal gerade vorhin, so bei Lehrgängen, da merke ich einfach, dass ich viel Zeit für mich gerne habe, dass man aus diesen Mannschaft, das ist einfach immer super doller Trubel, deswegen sind das ganz simpel irgendwie vielleicht mal ein Spaziergang oder einfach mal ja, so richtig eine Serie wegbingen, wie man sagen würde. also gar nicht irgendwie, ich spiele liebend gern Tennis, das ist manchmal ein bisschen schwieriger als gedacht, wenn man nebenher Leistungssport macht, dass man dann noch eine Sportart macht, aber das verfolge ich auch sehr gerne, deswegen ist glaube ich, solange es Dinge sind, die ich für mich mache, bin ich, glaube ich, für alles zu haben.
Super. Und hoffentlich ja auch noch lange für die Nationalmannschaft zu haben. Wie lange kann man das denn machen? Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, so vor dem Hintergrund. Also man muss ja den richtigen Zeitpunkt irgendwann auch finden, den Absprung zu bekommen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Was ist da so, ich sag mal, realistisch?
Da macht man sich natürlich viel Gedanken drüber, weil das bei uns, wie gesagt, rein geldmäßig irgendwann auch eine Frage ist. Sodass es für uns bei vielen damit endet, dass sie das Studium abschließen und dann in einen Job gehen, weil es einfach zeitlich kaum noch möglich ist, nebenher zu arbeiten und dieses ganze Pensum zu schieben. Rein von der spielerischen Art und Weise würde ich sagen, bin ich jetzt im besten Alter. Ich werde jetzt 29. Da kann man schon echt, da hat man einfach die Kombination aus Erfahrung und ja, ich glaube, ein Fitnesslevel, was man irgendwie halt in den jungen Jahren einfach noch nicht erreichen kann. Deswegen, das ist schon das beste Alter, aber wie gesagt, es steht und fällt dann einfach damit, wie man sich finanziell aufstellen kann. Und deswegen scheitert es dann meistens daran und dann hört man irgendwann leider auf.
Ja, so ist das. Liebe Charlotte, wir haben jetzt über eine Dreiviertelstunde gesprochen. Das war großartig. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich denke, ich spreche auch für Olivia. Wir haben viel gelernt, wir haben ganz viel von dir erfahren und zwar sehr, sehr kurzweilig. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir möchten uns herzlich bedanken für das ganz tolle Gespräch, für diesen Podcast. Und ja, wir sind natürlich mit dem Herzen in Paris dabei. Wir werden an dich denken, an die Nationalmannschaft und hoffen, dass die Ziele auch dann umgesetzt werden und in Erfüllung gehen.
Vielen Dank euch. Das hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir. Der Sebastian hat eigentlich alles gesagt. Wir drücken die Daumen und wünschen dir alles, alles Gute.
Danke sehr.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.